Ich mache heute wieder weiter mit dem Thema. Er heilte sie alle. Aber zuerst einmal eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal, dass wir wieder drin sind im Thema. Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das heute ist für uns das Ausschlaggebende. Wir müssen den Jesus von heute nehmen, weil die Religion lässt dir vielleicht den Jesus der Vergangenheit oder den der Zukunft, wenn es gut ist. Aber das nützt dir reichlich wenig, wenn du heute von ihm was brauchst oder Heilung brauchst. Das ist halt einmal einfach Fakt. Wir brauchen Jesus heute. So gut es ist und war, was er getan hat und wenn er wiederkommt und was er jetzt in der Zukunft der Herr tut, aber für uns ist maßgeblich heute. Und deshalb wollen wir uns das nochmal anschauen, wie Jesus damals geheilt hat und wenn wir wissen, dass er heute noch genau dasselbe ist und nicht der Lüge glauben, die uns weismachen möchte, der hat sich verändert oder er ist halt jetzt einfach nicht da, dann müssen wir diesen Lügen die Wahrheit entgegensetzen. Also es heißt praktisch, dass Jesus alle, die Heilung brauchen, gesund gemacht hat. Und das ist eine Basis für unseren Glauben. Wenn wir wissen, dass er heute noch genauso ist, dann können wir feststellen, dass er heilen will und dass er immer noch der Heiler ist. So wie der Aussätzige, der gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus hat ihm zur Antwort gegeben, ich will, sei gereinigt. Ja, und er wurde sofort oder sogleich, heißt es, wurde dieser Aussätzige gereinigt. Die einen wurden sofort geheilt, die anderen innerhalb kurzer Zeit. Aber er hat keinen abgewiesen und leer vorgeschickt oder einen Vorwurf gemacht. Aber du bist ja so ein schlimmer Sünder, dich heile ich nicht. Wer im Glauben kommt oder kam, ist von ihm geheilt worden. Die Pharisäer, die nicht im Glauben kamen, sondern mit böser Absicht, ihn mit ihren Fangfragen zu widerlegen oder zu Fall zu bringen, die haben von ihm nichts empfangen. Oder auch die in der Nazareth, die ihn als Zimmermannssohn gesehen haben und nicht als Jesus, den Messias, den Heiland, die haben auch nichts empfangen. Also sehen wir, es hängt am Glauben, am richtigen Glauben, weil man kann ganz fest auch was Falsches glauben und völlig davon überzeugt sein, aber das funktioniert halt einfach nicht. Der Herr kennt die Herzen und das ist das A und O. Aber wir haben festgestellt, Gottes Wille ist immer Heilung und Befreiung. Das zieht sich durch die ganzen Evangelien oder eigentlich durch das ganze Neue Testament. Und das muss uns als Basis fest werden im Herzen, weil der Feind versucht uns da aufs Glatteis zu bringen und irgendwas zu glauben, was uns ja unterm Strich auf die lange Bank bringt. Da rückt man vor bis kurz vor dem Ziel und dann, Bällebätsch wieder hinten anstellen, so ungefähr. Es ist der Feind, aber Jesus ist heute derselbe. Also müssen wir unseren Glauben dementsprechend aufbauen oder entwickeln und das funktioniert durch das beständige Hören der Wahrheit des Evangeliums. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Christi, sagt Paulus in Römer 10, 17. Und diese Übersetzung bedeutet durch beständiges Hören, dabei bleiben, bis es sich festigt in deinem Herzen, bis der Zweifel und die Lüge keinen Raum mehr haben. Deshalb ist das Thema einfach wichtig. Hören dieser guten Botschaft des Evangeliums, der Tatsache, dass Jesus dasselbe ist, auch heute und dass er auch heute heilen will. Und vor allem, dass er auch dich heilen will, das muss fest verankert werden. Diesen Glauben müssen wir hochziehen, den müssen wir trainieren, den müssen wir festhalten, den müssen wir Fundament geben, dass da was draus wird. Und dieses beständige Hören, Glauben und auch immer wieder Glaubensbekenntnisse machen, ist der Schlüssel dazu. Und es gab Leute, die sind zu Jesus hingegangen und wollten ihn einfach bloß berühren. Jesus wusste gar nicht, dass jetzt da jemand da ist. Und aber als diese Glaubensberührung an sein Gewand kam, spürte er, dass Kraft ausging. Und dann wusste er, aha, es hat mich jemand im Glauben berührt. Also es haben ihn viele Leute berührt, aber nur die, die ihn im Glauben berührt haben, haben diese Heilungskraft von Jesus empfangen. Sie haben sozusagen durch ihren Glauben aus ihm herausgezogen. Es war damals möglich, Jesus war körperlich anwesend. Heutzutage ist das ein kleiner Unterschied, er ist ja nicht mehr körperlich anwesend. Deshalb schreibt uns auch der Paulus im 2. Korinther 5, 16, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also jetzt kennen wir ihn nicht mehr so nach natürlichen, fleischlichen Mitteln, dass man ihn berühren kann, sondern jetzt kennen wir ihn im Bereich des Geistes. Und deshalb ist es genauso möglich, ihn im Geist zu berühren durch Glauben. Und das müssen wir erkennen und das müssen wir lernen und trainieren, in den Bereich des Geistes zu gehen. Das ist A und O für einen Christen. Ja, es gibt so viele Christen, die wissen alles Mögliche und mit Thema Israel und was weiß ich was alles wissen und da beschäftigen sie sich. Aber den Bereich des Geistes kennen sie nicht und dann funktioniert es auch nicht. Und das ist eine üble Sache. Also, den Bereich des Geistes müssen wir kennenlernen. Dann haben wir diese Aussage gesagt, dass Jesus jedem Glaubenden ein Tauschgeschäft anbietet. Ja, ich sage bewusst, jedem Glaubenden, wirklich Glaubenden, wahrheitsgemäß Glaubenden, nicht jeden, der irgendwas glaubt, dem bietet Jesus den Deal an, gib mir deine Krankheiten und ich schenke dir meine Gesundheit. So lautet der Deal. Und der Deal steht. Wenn Jesus sich nicht verändert hat, und er kann sich ja nicht verändern, haben wir ja gehört, dann steht der Deal noch immer. Wir haben gesehen, eine Schriftstelle aus Jesaja, wo es heißt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden dar. Also Jesus hat seinen Rücken den Schlagenden dargeboten. Das hat Jesaja schon prophezeit. Und Jesus hat es auch getan, als Opferlamm. Er sagt, gib mir jetzt deine Sünden, deine Krankheiten, deine Gebundenheiten und alle deine Nöte. Dafür bin ich jetzt als Opferlamm für dich da, sagt Jesus. Leg jetzt alles auf dieses Opfer, auf dieses perfekte, makellose, einzigartige Opfer, sozusagen auf den Sündenbock und empfange im Gegenzug seine Makellosigkeit, seine Gesundheit, seine Gerechtigkeit und Sündlosigkeit, seine Freiheit. Das legt Jesus dann auf dich. Du legst deinen Schrott auf ihn und er legt es auf dich. Du tust es im Glauben, im Hinschauen auf das, was am Kreuz passiert ist. Und dann wirst du da auch dementsprechend die Ernte dafür bekommen. Also, Jesus legt es auf dich, wenn du deinen Schrott auf ihn legst. Legt er seinen Segen auf dich. Das ist seine Absicht. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Deshalb hat er sich als Opfer geopfert. Ganz einfach, als Opfer geopfert. Unser Glaube muss das erkennen, muss das sehen und muss angepasst werden an die Wahrheit. Der Glaube, wenn an irgendwelchen falschen Vorstellungen, Meinungen und Erfahrungen hängt, die nicht der Wahrheit entsprechen, der biblischen, göttlichen Wahrheit nicht entsprechen, funktioniert er einfach nicht. Und mit einem Irrglauben kannst du nichts erreichen und kannst du auch nicht Gott wohlgefällig sein. Nicht, dass Gott dich ablehnt und sagt, na, du bist kein Gescheiter oder so, aber es ist halt einfach das Verbindungsglied dann getrennt. Der Glaube ist A und O der Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der irdischen Welt. Und den Glauben, den musst du aufbringen als derjenige, der sich praktisch ihm naht, der ihn berühren will, der von ihm empfangen will oder der seinen Schrott auf ihn legen will. Okay, das war jetzt die kurze Wiederholung. Jetzt machen wir weiter zum Thema Heilung. Da habe ich jetzt erst einmal noch verschiedenste Heilungsschriftstellen, wie Jesus gewirkt hat. Weil es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten und er hat es ja nicht immer gleich gemacht. Und du musst auch wissen, Heilung ist nicht an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt geknüpft. Das glauben viele Leute. Ja, wenn die Zeit da ist, dann wird der Herr mich schon heilen. Aber das kann passieren, dass du da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wartest. Weil der Glaube muss jetzt sein und nicht irgendwann. Du hast zwar die Hoffnung, ja, wird mich irgendwann heilen, aber da wirst du nicht recht weit kommen. Das ist zwar gemein, meint man, aber es ist einfach wahrheitsgemäß. Wenn wir die Heilungsberichte von Jesus anschauen, hat er das zu keinem gesagt. Deine Zeit ist jetzt nicht da, dass du jetzt geheilt wirst. Ja, das ist in anderen Zusammenhängen möglich, aber in dem Bereich eigentlich nicht. Jetzt fange ich mal an, Matthäus 8, 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden. Also da sehen wir wieder, das Austreiben von Dämonen ist einfach sehr oft notwendig, dass Heilung geschehen kann. Ja, wenn so ein Bursche da in dem Bereich des Körpers sitzt und den Bereich blockiert, kann die Heilung nicht geschehen. Ist er rausgetrieben, wird Heilung eine sofortige Folge davon sein. Das Beispiel dazu ist auch noch Matthäus 12, 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Also, du dummer und tauber Geist, fahr aus. Also der hat diesen Geist nach dem benannt, was er angerichtet hat. Und dann konnte der Stumme reden und hören. Matthäus 14, 14. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Also das ist auch ein Aspekt. Jesus hat sich erbarmt. Er wurde innerlich bewegt. Er sah die Leute, wie schlecht es ihnen ging. Und vor allem die Kranken, die konnten ja nicht einmal gescheit arbeiten oder durften ja nicht unter die Leute gehen, wenn sie aussätzig waren. Also es war schon ganz eine üble Sache damals. Aber dieses Erbarmen, das er ihnen erreichte, das hat ihn bewegt, diese Leute zu heilen. Er hat nicht gesagt, boah, jetzt mache ich mal eine Fliege, das ist mir zu hart, das ist mir zu heftig, das haben mir zu viele Leute. Nein, und das heißt auch in Matthäus 19,2, es folgten ihm große Volksmengen. Und er heilte sie dort. Er heilte sie einfach. Ich weiß nicht, ob er da jeden dann persönlich gedient hat oder ob da eine größere Salbung kam, die ganze Versammlungen einfach heilte. Das ist natürlich auch möglich und das ist bei so großen Volksmengen wahrscheinlich auch so gewesen, weil sonst hätte der Tag nicht gereicht. Okay, die Pharisäer hatten dann immer Probleme mit Jesus, vor allem wenn er dann am Sabbat geheilt hat. Und da gibt es auch so eine Stelle in Lukas 14, 1 bis 6, da steht drin: Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Also er hat sie richtig gehend vom Kopf gestoßen, weil sie immer geschimpft haben, weil er am Sabbat da heilt und das darf man doch nicht, da darf man nicht arbeiten. Und er sagte: Was machst du, wenn dein Sohn in den Brunnen fällt? Ja? Beim Ochsen ist vielleicht nicht das Schlimmste, außer du bringst ihn nicht mehr raus aus deinem Brunnen. Aber wenn der Sohn reinfällt, ja, der kleine Sohn, 3, 4, 5 Jahre alt oder so, wird keiner dabei sein und sagen: Oh, heute ist Sabbat, jetzt lass man drin, jetzt muss er halt ertrinken. Also dann holt ihn raus. Also sieht man, aber die religiösen Leute, die sind so verbohrt, ihre Gesetze und Traditionen sind ihnen wichtiger als das Wohlergehen eines Menschen. Am Sabbat darf man den nicht heilen. Der hat gelitten unter dieser Krankheit. Und dann darf man ihn auch heilen. Aber denen ist ihr eigenes Hab und Gut und ihre Ideologie, Theorie und Religion und die eigene Meinung, ihr eigenes Ansehen ist ihnen wichtiger als dieser Mensch. Das ist übel. Was weiter geht's? Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Oder, und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Also das ist wieder so eine Situation, die ist natürlich schon heftig. Die haben sich auf ihn gestürzt. Wenn man sich das einmal vorstellt, also Knäuel Leute unten drunter, Jesus, und die stürzen sich auf ihn. Das ist nicht so einfach, aber sie wurden geheilt. Das ist das Schöne der ganzen Sache. Die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Es ging Kraft von ihm aus, weil er war gesalbt. Haben wir letztes Mal gelesen. Gott hat ihn gesalbt für diese Sache, für diesen Dienst. Deshalb ging Kraft aus. Oder sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Was gibt noch? Und in jener Stunde heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und er sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Jetzt kommen wir wieder in den Punkt hinein, dass er, dass sein Glaube, die Glaube des Blinden hat ihn geheilt. Jesus hat nicht gesagt, ich habe dich geheilt, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Das sind die biblischen Aussagen. So, jetzt haben wir da ein bisschen eine Einleitung zum Thema Heilung, dass wir wissen, wie Jesus ist und dass er heute noch dasselbe ist und dass er heilen will und dass er heute heilen will und dass wir unseren Glauben dahingehend auch aufbauen, korrigieren und trainieren sollen. Jetzt schauen wir uns einmal die Zeit nach Jesu Himmelfahrt an, was uns die Bibel da über Heilung mitteilt. Jesus hatte ja vorher seine Jünger, als er sie zur Ausbildung nahm, immer schon mal ausgesandt, um Menschen zu heilen und von Dämonen zu befreien. Das können wir lesen in Lukas 9,1. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also Jesus gab ihnen Kraft und er gab ihnen Vollmacht. Vollmacht heißt, die Kraft auch legal einzusetzen. Also nicht bloß Kraft, aber nicht die Vollmacht dazu, das wäre übel. Dann funktioniert es nicht. Aber wenn du die Kraft bekommst und dann auch noch die Vollmacht, die Autorität mit dieser Kraft dann auch zu heilen und Dämonen auszutreiben, dann funktioniert das. Und er sagte zu ihnen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also dieses Heilen und Befreien soll nicht ein Geschäftsmodell sein, sondern das, diese Gabe, das zu tun ist, haben sie umsonst bekommen und umsonst sollen sie auch das weitergeben. Es ist nicht ein Geschäftsmodell, um reich zu werden. Wenn du einen Tausender gibst, dann heile ich dich oder so. Das wäre nicht ganz astrein. Allerdings, natürlich ist es auch so, dass Jesus gesagt hat, oder Paulus, wer am Wort dient, wer das Wort vorliest oder lehrt oder auch vielleicht niederschreibt, der soll von dieser Arbeit natürlich auch leben können, weil das gehört auch dazu. Aber bei Heilung gibt es da nicht irgendwie, du zahlst mir jetzt und dann heile ich dich. Oder du hast mir nichts gegeben, dann wirst du auch nicht geheilt. Oder du hast einen Zehnten nicht bezahlt, oh, du heilt dich daher nie. Da soll es auch geben, solche Aussagen. Das stimmt nicht, das ist völlig unbiblisch. Und im sogenannten Sendungsbefehl, Markus 16, ab Vers 17, steht auch von Dämonen austreiben, von Heilen durch Handauflegung. Wortwörtlich steht da, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Dann heißt es, Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also nicht mehr Jesus, sondern die, die glauben, werden das tun. Und dann sind sie ausgezogen und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist ein wichtiger Vers. Sie sind gegangen, haben das Evangelium gepredigt und der Herr war mit dabei. Also sie waren weiter mit Jesus in Beziehung, obwohl er da schon körperlich nicht mehr anwesend war. Das heißt, der Herr hat mitgewirkt und hat sein Wort, das Evangelium, das die Jünger, die Apostel gepredigt haben, mit Zeichen, Wundern und Heilungen bestätigt, dass das wahr ist. Das ist eine wichtige Sache, weil wenn immer bloß was gepredigt wird und gesagt wird und gelehrt wird und nie bestätigt wird mit Übernatürlichkeit, dann fangen die Leute dann wieder an, sich davon abzuwenden oder daran zu zweifeln. Oder es wird verreligiöst. Also sie predigten das Wort und Jesus war durch den Heiligen Geist mit dabei. Weil Jesus und der Heilige Geist sind sich ja eins und darum war er durch den Heiligen Geist mit dabei und hat dieses Wort vom Kreuz, das was dort geschehen ist, einfach mit Heilungen bestätigt. Für uns ist wichtig, diese Jünger, diese Apostel waren in Beziehung mit Jesus. Also sie waren nicht mehr wie vorher so traurig, ja, jetzt ist der Jesus gekreuzigt, ja, jetzt ist er nicht mehr da. Sie hatten dann die Erfahrung, dass er auferstanden ist. Er hat sie ja wieder, sich wieder sehen lassen und dann wussten sie, aha, er ist da, sie haben den Heiligen Geist empfangen, er ist zwar nicht mehr sichtbar, berührbar da, aber er ist mit ihnen. Und das wussten sie ganz genau. Und da sehen wir, Heilung für die Menschen wurde durch seine Jünger, seine Apostel, seine Diener weiter ausgeführt und es war Gottes Absicht, dass das weitergeht, dass es nicht aufhört Also mit Jesus und mit den Aposteln hat es nicht aufgehört. Es gibt auch religiöse Gruppen, die sagen, ja, mit den Aposteln ist es dann alles ausgestorben. Aber welche Käse? Es hat nie aufgehört. Aber die Leute, die Christenheit hat sich verführen lassen von Lügenaussagen, die wir jetzt erst wieder ausbügeln müssen, damit das wieder geschieht, weil wenn der Glaube wieder entsprechend gebaut ist, dann kann auch die Kraft für Heilung wieder fließen. Also, es gibt halt eben verschiedene Arten, Heilung zu empfangen, und das müssen wir verstehen. Das erste war eben durch Gebet und Glauben Jesus berühren. Und das ist der Vorteil, wenn der Glaube entsprechend gebaut ist, dass es immer möglich ist. Weil Jesus immer gegenwärtig ist und überall gegenwärtig ist und Jesus immer dasselbe ist. Er ist immer erreichbar. Und es gibt aber die zweite Möglichkeit, und das ist dann, wenn eine Dienstgabe, ein Diener Gottes, der gesalbt wurde, mit einer Geistesgabe zu heilen, wenn so einer dann diese Gabe gebraucht. Aber das ist dann nur möglich, wenn auch so ein Gesalbter, so eine Dienstgabe anwesend ist. Das ist der Mangel der ganzen Sache. Jesus ist immer erreichbar, ist immer und überall und zu jeder Zeit anwesend. Solche Leute, es sind dann Menschen, die gesalbt sind für einen bestimmten Dienst, die können nicht gleichzeitig überall sein. Aber trotzdem sind diese Leute ganz wichtig, sonst trotzdem sind solche Dienste und Ämter schon für die Gemeinde gedacht. Und Gott hat sie auch in die Gemeinde gegeben, das können wir auch nachlesen. 1. Korinther 12, 28, da schreibt hier der Paulus, und die einen hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann, und jetzt kommt's, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen und so weiter. Also es gibt spezielle Leute in der Gemeinde, oder sollte es geben, die Gnadengaben der Heilungen haben. Und danach sollten wir uns auch ausstrecken. Da komme ich später noch drauf. Man sollte beten dafür, dass der Herr solche Dienstgaben wieder einsetzt oder freisetzt. Der Paulus erklärt den Ephesern auch einmal diesen Zweck dieser Dienstgaben. Ich lese auch nochmal vor, Epheser 4, 11 bis 14. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zur listig ersonnenen Irrtum. Also hier die Aussage von Paulus, diese Dienste gibt es zur Ausrüstung der Heiligen. Ja, die Heiligen, das sind die Gläubigen, die ja durch das Blut Jesu geheiligt sind. Und sie sollen zugerüstet, ausgerüstet werden und dafür sind diese Dienstgaben da. Zur Erbauung des Leibes Christi. Und wie lange? Bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. Also wir sollen immer mehr im Glauben eine Einheit bilden, Jesus Christus immer besser erkennen, wir sollen zur vollen Reife kommen und dann sagt er weiter zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Aber wir sollen diese Fülle Christi, zu der wir ja gebracht sind, laut Schrift, auch dann erleben können. Und dazu sind diese Dienstgaben abgestellt oder berufen, die Gemeinde vor Ort oder auch weltweit in diesen Bereich hineinzuführen. Dass die Christen nicht mehr unmündig sind, weil unmündiger ist zum Beispiel ein kleines Kind, das nichts zu sagen hat, das keine Autorität hat, das nicht viel weiß, wo sie noch nicht recht auskennt, das ist unmündig. Aber wir sollen mündig werden, denn dass wir uns auskennen in geistlichen Dingen, wissen, was Sache ist und den Lügen und den komischen Lehren, wie schreibt hier von jedem Wind der Lehre und von Betrügereien, das soll man erkennen und soll man uns dann auch fernhalten können. Dazu sind diese Dienstgaben in die Gemeinde gegeben und da ist natürlich die Gabe der Heilungen ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn die Leute alle krank und schwach und gebrechlich sind, dann tun sie es schwer, im Glauben vorwärts zu gehen. Weil da steht der Feind immer an der Tür und sagt, hör, aber schau dich doch an. Das ist ganz eine üble Sache. Wenn aber jemand sieht, ah ja, das ist geheilt, da muss was dran sein an diesem Evangelium, das muss ja stimmen. Okay, also, und diese Dienstgaben sollen zusammenwirken und sie sollen der Gemeinde das geben, was noch fehlt. Schreibt der Paulus einmal, dass er zu den Gemeinden gesandt wird, dass der Mangel aufgefüllt wird, dass die Gemeinden zur Fülle Christi kommen. Und ich stelle fest, es gibt da in der Gemeinde Christi einen großen Mangel. Ja, einen sehr großen Mangel sogar. Und das ist ganz schlecht. Die meisten, die vielleicht dafür berufen sind, solchen Dienst zu tun, sind nie in ihre Berufung eingetreten. Und vielleicht sind sie inzwischen schon alte Leute geworden und sind nie in die Berufung hineingekommen. Sie haben es nicht einmal angekratzt. Sie haben zwar irgendwo christlich ein bisschen was gemacht oder religiös gemacht, aber sie sind nie hineingetreten in diese Berufung. Warum ist das so? Sie sind oft von religiösen Irrlehren oder auch eine falsch verstandene Demut, muss ich auch sagen. Man darf ja nicht dagegen sprechen, man muss ja auch immer bloß brav schön Amen sagen, was der davon sagt. Und wenn es noch so ein Kaiser ist, das ist falsch verstandene Demut, und dann kommt man nicht vorwärts. Wenn was nicht stimmt, dann muss man sagen, das stimmt nicht und ich gehe den geraden, den aufrechten Weg der Wahrheit. Weil sonst versinkst du, versiffst du in religiösem Zeug. Und das ist bei so vielen passiert, hätten eine Berufung gehabt, ob zum Evangelisten oder zum Hirten oder zum Apostel oder Propheten und sind nie hineingekommen. Und die Gemeinde muss es ausbaden, die haben den Dienst nicht. Und das ist ganz schlecht. So viele sind krank, weil der Heilungsdiener sich in einem religiösen Zeug verstrickt hat und dann auch keine Heilungswunder vollbringen kann. Und manche haben halt, wenn wir es auch ganz ehrlich sagen, den Schwanz eingezogen aus Angst, weil es könnte dann unangenehm werden, es könnte ihnen jemand dagegen arbeiten. Das bequeme Leben haben sie mehr geliebt als den Dienst. Und dann hat der Feind den Sieg errungen. Und dann ist der Feind eben erfolgreich gewesen und der Gemeinde fehlt dieser Dienst. Aber grundsätzlich sollte es in der Gemeinde Christi diese Dienste geben, damit alle Glieder am Leib gut versorgt sind und keinen Mangel haben. Also wie gesagt, der Paulus wusste das und er sagte, er als Apostel, das heißt Gesandter Christi, reist zu den Gemeinden, um den Mangel aufzufüllen, den sie noch haben. Ich habe den Beweis aus dem 1. Thessalonicher 3, 10 bis 11, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständige bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Also sehen wir, er betet, dass er dahin kommen kann, zu der Gemeinde in Thessalonich, und er möchte ihnen weiterhelfen, dass es zur Vollendung kommt und das, was noch mangelt, aufgefüllt wird. Das ist das Bestreben von einem Apostel, der brennt für sowas, ein Apostel. Und so brennen auch die anderen Dienste eigentlich dafür. Darum sollen wir uns nicht einfangen lassen von religiösen Getue. Und wenn Tausende das religiöse Getue machen, mach nicht mit. Ja, früher hat es immer geheißen, wenn dein Spätzl in den Weiher reinspringt, dann brauchst du nicht nachspringen. Also wenn jemand Blödsinn macht, dann brauchst du nicht auch machen. So ist es auch, wenn es so ist, dass die Gemeinden oder die Leiter in eine Strömung hineinkommen, die religiös getarnt ist, aber nicht die Wahrheit ist, dann mach du da einen Stopp in deinem Leben. Sag halt, den Weg gehe ich nicht mit. Aber diese Dienstgaben, die im Amt sind, die wissen, was Sache ist, die sind viel genauer geführt vom Heiligen Geist und sie sind mit diesen geistlichen Gaben ausgestattet, um dieses Amt auch gut auszufüllen. Und für den Teufel, für den Feind sind diese Dienstgaben natürlich schon eine große Gefahr, weil diese Leute sind sehr effektiv. Und darum will der Feind natürlich in erster Linie diese Dienstgaben zu Fall bringen oder zu verstricken in religiösen Getue. Okay, also, diese Dienstgaben haben Geistesgaben verschiedenster Art. Das tut uns der Paulus im 1. Korinther 12 aufzählen. Nicht nur Heilungsgaben, sondern auch andere. Aber es ist wichtig, weil oft spielen diese Gaben zusammen und bringen dann diese Heilung zusammen zustande oder das Wunder, das einfach gebraucht wird. Und da heißt es hier, dass jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist schon mal wichtig. dass diese Dinge zum Nutzen sind. Also nicht zum Spaß oder sonst irgendeinen Grund, sondern es ist uns zum Nutzen gegeben. Dann fährt der Paulus fort und sagt, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis, dem nächsten Glauben, dann Gnadengaben der Heilungen, jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, dann gibt es noch die Gabe Wunderwirkungen, Unterscheidungen der Geister, verschiedene Arten von Sprachen und auch Auslegung der Sprachen. Und er sagt hier, der Paulus, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist ist der Chef der Sache, der teilt diese Gaben, weil es sind ja seine Wirkungen, Gnadengaben des Geistes oder Geistesgaben, und der teilt er die auch aus, wie er es will. Aber wir sollen dann auch eifern, da kommen wir auch noch drauf, damit er auch will. Weil jemand, der es eigentlich gar nicht haben will, wird er wahrscheinlich gar nicht solche Dinge anvertrauen. Also nochmal kurz durch, das Wort der Weisheit, es ist dafür da, dass es dir offenbart, was du tun sollst. Das geht in Richtung Zukunft. So wie beim Paulus zum Beispiel, der das Wort der Weisheit bekam, als er mit dem Schiff unterwegs war, mit den römischen Soldaten. Er wusste, das Schiff wird zerstört, aber die ganze Besatzung wird gerettet. Schiff und Ladung geht unter, aber die Besatzung wird gerettet, hat er ihnen vorher schon gesagt. Und so ist es auch geworden. Es war auch sehr ermutigend. Die hatten dann nicht mehr so viel Angst, weil sie wussten, sie werden nicht getötet. Das Wort der Erkenntnis offenbart eher, was jetzt gerade Sache ist oder was in der Vergangenheit Sache war. Also da geht es nicht ums Zukünftige, sondern um Vergangenheit und um Gegenwart. Aber bitte nicht verwechseln mit Hellseherei. Mit Hellseherei haben wir nichts zu tun. Wir machen da nicht irgendwie Zauberei und Filifanz, sondern es geht nach Geistesgaben. Die Gabe des Glaubens ist oft auch sehr wichtig, wenn es um Heilung geht, weil diese Gabe gibt ja einen übernatürlichen, ausdauernden Glauben. Also nicht so einen Glauben so jetzt kurz einmal, sondern über eine Zeit hinweg, wo du jetzt im Glauben festhalten kannst, wo der Verstand eigentlich sagt, vergiss das. Also du bleibst da dabei oder du tust Dinge durch diese Gabe, die du eigentlich im Normalfall nicht machen würdest. Ja, du würdest im Normalfall nicht über Wasser gehen, aber wenn die Gabe des Glaubens kommt, kannst du auch wie Jesus über das Wasser gehen, wenn es notwendig ist, wenn der Heilige Geist dir dann austeilt. Und ich denke, auch David, als er gegen Goliath ausgezogen ist, hatte diese Salbung, diese Geistesgabe des Glaubens auf sich. Sonst hätte der das wahrscheinlich nie getan. Als junger Bursche ohne Rüstung mit ein paar Kieselsteine und Schleuder gegen so einen erfahrenen Kämpfer, da brauchst du ja, eine Glaubensgabe übergestülpt. Oder auch bei Totenauferweckungen denke ich, dass eine Gabe des Glaubens schon eine große Rolle damit spielt. Bei Totenauferweckungen müssen dann sowieso mehrere Gaben zusammenwirken. Auch die Gabe der Heilung, weil sonst würde der, nachdem er auferweckt wurde, wieder wegsterben, wenn er nicht gesund gemacht würde. Also das spielt alles zusammen. Also braucht man. Also dann kommen Gnadengaben der Heilungen. Für Heilungen aller Art. Es gibt Leute, die haben für bestimmte Krankheit einfach eine Gabe. Die werden für diese Krankheit beten, wo sie die Gabe haben, dann ist es hundertprozentig wird gesund, fertig. Andere Krankheit vielleicht weniger. Es gibt auch Leute, die heilen alle Krankheiten, das ist auch möglich. Aber wir müssen uns dann auch ausstrecken. Die Gabe, Wunder zu wirken, ist eine Gabe, die für kurze Zeit alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten einfach außer Kraft setzt. Also wenn du mit einem Wort einen Sturm stillst, dann hast du die physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt. Weil die Luft ist in Schwung und die bleibt nicht einfach stehen. Oder wie das Rote Meer oder der Jordan geteilt wurde, war das ganz klar eine Wunderwirkungsgabe vom Heiligen Geist. Oder wenn Leute versetzt werden an andere Orte, also entrückt von einem Ort zum anderen, dann ist Wunderwirkung die Gabe schlechthin, weil es vom physikalischen her und auch vom biologischen her gar nicht machbar wäre. Aber sehen wir, der Geist vermag das alles. Dann gibt es noch die Gabe zur Unterscheidung der Geister. Das heißt, man sieht den geistlichen Bereich. Man nimmt den geistlichen Bereich plötzlich ganz deutlich wahr. Man sieht, wo Engel unterwegs sind, wo Dämonen stehen und ihr Werk tun oder die Leute piesacken wo sie gebunden sind, die Leute, wo Blockaden sind oder vielleicht auch, wo der Herr offene Türen gegeben hat. Es gibt auch Fälle, wo Jesus persönlich erscheint und man sieht ihn, als wäre er körperlich da, aber es ist die Gabe zur Unterscheidung der Geister, das Sehen im geistlichen Bereich. Dann diese Sprachengaben, er sagt hier von verschiedenen Sprachengaben, das muss man auch wissen, dass es verschiedene gibt. Also diese allgemeine Zungenrede, die zur Auferbauung ist, die man dann durch die Taufe des Heiligen Geistes von mir grundsätzlich empfangen hat, das ist die erste. Dann gibt es auch noch eine spezielle Zungenrede, die du mehr brauchst zur Gebetsunterstützung, wo du selber im Verstand nicht mehr recht weißt, wie du noch beten sollst. Dann hilft dir der Heilige Geist mit dieser Gabe. Dann gibt es Zungenrede mit Auslegung, Weissagung oder Ermutigung. So ist dasselbe unterm Strich. Dann gibt es Simultanübersetzungen. Ja, in der Pfingstpredigt des Petrus sehen wir das. Er predigt in seinem galiläischen Dialekt und die ganzen Leute aus allen Nationen haben ihn in ihrer eigenen Mundart gehört. Das ist eine Gabe, eine Sprachengabe des Heiligen Geistes. Oder es gibt auch Leute, die können plötzlich eine Fremdsprache, ohne dass sie sie gelernt haben. Also nicht zum Spaß, sondern weil halt der Herr die Leute dort hinsenden will, um den Leuten dort in diesem Land mit dieser Sprache das Evangelium zu verkünden. Es gibt's. Es hat auch schon Leute gegeben, die konnten plötzlich ein Musikinstrument, obwohl sie es nie gelernt haben, weil es der Heilige Geist ihnen gegeben hat, damit sie ihren Dienst im Lobpreis tun können. Also es ist machbar. Nichts ist unmöglich bei unserem himmlischen Papa. Aber der Heilige Geist teilt diese Gaben nach seinem Willen aus, wie er will. Aber vergiss man nicht, er will zuteilen. Die Gemeinde braucht diese Dienste. Aber er braucht dafür offene, willige Christen, Leute, die sich intensiv dann auch ausstrecken und die auch reif dafür sind. Die auch wissen und unterscheiden können zwischen Religion und wahren Glauben. Und deshalb trainieren wir hier so stark in dieser Gemeinde, Gott ist gut und in den Hausgemeinden und in den Lehrabenden und so weiter. Weil ich glaube, dass einige dabei sind, die der Berufung auf ihrem Leben haben. Aber eben, die Berufung nützt nichts, wenn sie nicht zustande kommt. Deshalb arbeiten wir so intensiv an dieser ganzen Sache. Okay, und wenn ein Christ nämlich in sein Amt, in seine Berufung eintritt, dann wird er auch ausgestattet mit solchen Gaben. Je nachdem, wie dieses Amt ist und was er dazu braucht. Es haben nicht alle die gleichen Gaben und die gleiche Menge, sondern eine hat dieses und der andere hat jenes. Und das, wenn dann noch zusammengefügt wird, dann ist das richtig toll. Dann kann die Gemeinde so einfach aufwachsen und aufblühen und größer werden. Man muss aber auch sehen, es steht nirgendwo in der Bibel, dass diese Geistesgaben, von denen ich jetzt da geredet habe, dass die nicht bei normalen Christen auch zum Einsatz kommen können. Also nicht meinen, ja, nur bei diesen Dienstgaben, okay, jetzt haben wir sie nicht, oh, tut mir leid, können wir nichts machen. Das stimmt nicht. Wir sehen es an Apostelgeschichte, diese Leute wie der Stephanus und der Philippus, sie waren Diakone, sie waren nicht Apostel und sonst was zu der Zeit, später schon. Aber trotzdem heißt es, dass sie große, wie heißt Stephanus, aber voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. War er erst ein Diakon. Aber er war ein glaubender Mann und er wusste, das Evangelium ist super und er hat es gepredigt und der Herr hat sein Wort bestätigt. Und Philippus dasselbe, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und sie haben aufgepasst, was der sagt, was das Evangelium ist, und sie sahen die Zeichen und die Wunder und die Heilungen, die Philippus bewegte, oder besser gesagt Jesus durch den Philippus. Also es muss nicht dringend und zwingend eine Dienstgabe da sein, damit solche Geistesgaben wirksam werden können. Aber bei solchen Dienstgaben kommt es halt einfach öfter vor, das muss man dazu sagen, weil sie richtiggehend ausgestattet sind, ihr Amt einfach auszufüllen. Gut. Der Herr fordert die Leute, auch uns, zum Gebet auf für solche Dienstgaben. Er sagte mal, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und das soll man tun. Unbedingt und ernsthaft und hartnäckig und intensiv. Wir sollen uns dann auch ausstrecken und der Heilige Geist wird es hören, dein Gebet, und der Heilige Geist wird die Berufenen rütteln und herausziehen, wenn sie verstrickt sind in religiöse Fänge, und wird sie reinigen und wird sie aufbauen und wird sie auch ausstatten und in ihr Amt hineinbringen, wenn wir nicht aufhören, darum zu beten. Wenn uns das ein echtes Herzensanliegen ist, wird es auch geschehen. Die Gemeinde braucht es. Die Gemeinde braucht vor allem auch den Heilungsdienst. Die Gemeinde braucht auch vor der Welt etwas, das sie vorweisen können. Zeichen und Wunder und Heilungen sind nicht bloß da, dass er gesund ist, sondern auch dafür da, dass es ein Zeichen nach draußen geht, wo die Leute sehen, hey, da ist was anders. Hey, da geht was. Das ist ja ganz anders wie bei uns in der Kirche. Bei uns ist es ja langweilig, aber da geht die Post ab, da geschieht Heilung, da muss ich hin. Ja? Die erste Gemeinde damals, Apostelgeschichte 4, die hat auch gebetet. Und sie haben so gebetet. Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das war ihr Gebet. Sie sind bedroht worden, sie sollen sich zurückhalten und das Evangelium nicht mehr predigen. Und was haben die gemacht? Gerade extra werden wir. Und er hat gesagt, Herr, streck du deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen in deinem Namen. Das war ihr Anliegen dann. Nicht, Herr, bewahre uns, beschütze uns, dass uns die ja nichts tun. Nein, sie wollten unbedingt das Evangelium gepredigt haben in der ganzen Gegend. Und hier kommt der nächste Vers drauf. Da heißt es dann, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also Gott hat dieses Gebet gleich einmal bestätigt und geantwortet. Die Städte hat sich bewegt, wo sie versammelt waren. Da hat es ein kleines Beben gegeben durch den Heiligen Geist, weil sie ganz neu wieder noch mit Heiligen Geist erfüllt wurden und noch mehr Freimütigkeit auf sie gekommen ist. Und die Angst hat keine Chance mehr gehabt. Sie haben einfach das Evangelium verkündet. Also Gottes Antwort kam sogar prompt auf dieses Gebet. Strebt nach der Liebe, sagt 1. Korinther 14,1, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Hier steht, eifert nach den geistlichen Gaben. Die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, diese neuen Gaben, darum soll man eifern. Nicht hinsetzen, Däumchen drehen, aber wenn der Herr will, wird er schon tun. Es steht ja da, der Heilige Geist tut noch, wie er will, aber der Heilige Geist sucht Herzen, die eifern, die das haben wollen. Ja, er geht weiter im Vers 12. So auch ihr, da ihr nach den geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also dieses Eifern nach diesen geistlichen Gaben hat den Zweck, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen erbaut wird. Aber hier Grundaussage, eifert darum. Wenn du nicht eiferst, wirst du kaum ausgestattet. Wenn du aber eiferst, kannst du damit rechnen, dass der Herr dich packt und rauszieht aus deinem Sumpf und dich ausstattet, die Berufung zustande kommt und dass Zeichen und Wunder durch deine Hände und deine Gebete und deine Worte geschehen. Und dann kann es so einfach sein, wie jetzt zum Beispiel der Petrus, dessen Aeneas heilte. Der Petrus hat bloß zu dem gesagt, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. So einfach ging das dann. Wenn ein Mensch ausgestattet ist mit dieser Kraft und dieser Vollmacht und dieser Power der Geistesgaben, dann braucht er keinen Kopfstand machen. Er sagt einfach bloß, hey Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Er heilt dich jetzt. So ist passiert. Und wenn der Petrus auf der Straße spazieren gegangen ist, ja, spazieren ist vielleicht ein blöder Ausdruck, er ist halt auf der Straße gegangen, dann haben sie die Kranken hingelegt an die Straße und wenn nur sein Schatten einen von ihnen überschattet hat, wurde der gesund und von unreinen Geistern befreit. Kannst du in Apostelgeschichte 5 nachlesen. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Auch Apostelgeschichte. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Was noch? Und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Auch Apostelgeschichte, Kapitel 5. Da ging die Post ab. Die hatten geeifert um diese Dinge. Die wollten das unbedingt und der Herr hat es ihnen gegeben. Er hat sie berufen und der Herr hat diese Berufung auch bestätigt mit solchen Dingen. Und das Wort Gottes, heißt es, war nicht gebunden. Es hat ausgeführt, wozu es gesandt wurde. Das Wort Gottes hat die ganze Umgegend erreicht. Also es ging so weiter in der Apostelgeschichte, wie Jesus aufgehört hat. Heilung und Befreiung ist weiterhin Gottes Wille für die Menschen und vor allem natürlich für die Gemeinde, für die Gläubigen. Und es hat nicht dann aufgehört, als diese Leute damals zum Herrn gingen, sondern es ist Gottes Plan und Wille, dass es durch die ganzen Zeiten hindurch Heilungen und Zeichen und Wunder geben soll. Und damit auch heute noch. Was haben wir noch für Beispiele? Der Philippus, der ging nach Samaria, predigte ihnen den Christus. Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreinen Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, und es war große Freude in jener Stadt. Große Freude ist da gekommen. Sie waren begeistert. Das ist ja richtig so, ne? So, die Zeit läuft mir schon wieder davon. Dann heißt es noch, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Also nicht bloß normale Wunder, sondern ungewöhnliche. Das heißt, Schweißtücher und Schürze wurden von seinem Leib weggenommen und auf die Kranken gelegt und die Krankheiten sind verschwunden und böse Geister sind ausgefahren. Also ungewöhnliche Dinge. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, schreibt der Paulus, so lasst sie uns gebrauchen. Ja, man soll diese Dinge dann auch gebrauchen. Wenn du weißt, du bist zu einem bestimmten Ding berufen, du hast eine Geistesgabe, dann sollst du das auch tun und nutzen, damit sie nicht wieder versandet und untergeht und nicht die Frucht dabei herauskommt. Das gehört auch dazu. Das entscheidet aber der sie trägt. Der Träger dieser Gabe muss sie auch anwenden. Da kann der Herr nichts dafür, wenn der dann nichts tut, wenn der weiche Knie kriegt und nicht vorwärts geht. So, also wir haben ja das Thema Heilung. Jetzt haben wir gesehen, mit Geistesgaben geht natürlich viel mit Heilung. Darum soll man es uns ausstrecken. Es heißt aber auch im Jakobus 5,16, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also, wenn wir Dienstgaben nicht so parat haben, dann soll man erstens ja selber beten und dann soll man auch füreinander beten, damit wir geheilt werden. Vergesst es nicht, Gebet ist einmal das A und O der ganzen Sache. Und jetzt noch zum Abschluss, dann bin ich dann fertig. Was auch für Heilung ein wichtiger Punkt ist, aber es wird eigentlich viel zu wenig so gesehen. Das wird gar nicht so in Verbindung mit Heilung gebracht und das geht um das Abendmahl. Da gibt es gar nicht so viel zu lehren drüber, aber es macht Sinn, wenn man darüber viel nachdenkt, meditiert und es einem klar wird. Also bei diesem Abendmahl, da findet eine Übertragung statt. Eine Übertragung seiner Gerechtigkeit und seiner Gesundheit auf uns durch den Glauben an sein Opfer. Wir essen dort das Heilsopfer. Und wir trinken das Blut, das Jesus für uns gegeben hat, das Blut des neuen Bundes. Ja, dieser Wein repräsentiert sein Blut und dieses Brot repräsentiert sein Fleisch, Fleisch von seinem Leib und wir nehmen es zu uns. Und dann wird das von Jesus auf uns übertragen, diese Sündlosigkeit immer wieder und hat seine vollkommene Gesundheit. Weil zu unserem Heil wurde es geopfert und deshalb soll man auch dieses Abendmahl, dieses Fleisch und Blut von Jesus zu uns nehmen in Form von Brot und Wein. Und denk dran, wenn du isst, dass du von einem gesunden, perfekten Leib von Jesus nimmst. Er war niemals krank und niemals schwach und niemals gebrechlich oder sonst was. Und dieses Opferfleisch isst du eigentlich. Ja, wir essen Brot und es ist eigentlich Fleisch vom Leib Jesu. Das muss da erst, darum sage ich, man muss darüber nachdenken, dass einem das bewusst wird. Weil man macht es so, ja, weil die anderen gesagt haben, dass man es so machen soll. Aber man muss sich bewusst werden, was mache ich denn da eigentlich? Was glaube ich denn da eigentlich? Was ist uns da eigentlich gegeben? Für was ist das gut? Und da denk darüber nach, damit du das im Glauben auch so nehmen kannst. Das ist die beste Medizin, die du eigentlich einnehmen kannst, die es gibt. Also da überträgt sich sein gesunder, vollkommener Zustand seines Leibes auf dich und durch das Blut seine Sündlosigkeit auf dich. Und das soll man einfach tun. Okay, jetzt höre ich auf. Das ist Jesus heute und Jesus will heute genauso heilen wie damals. Lass dir das nicht ausreden und lass das auch nicht von dem ausreden, wenn es jetzt noch nicht so sichtbar war in deinem Leben. Weil erst kommt der Glaube und dann kommt das Ergebnis. Und der Glaube muss aufgebaut werden, damit das Ergebnis auch kommen kann. Gut, ja, es ist schon Zeit vergangen, eine ganze Stunde fast. Aber einen kleinen Lobpreis machen wir trotzdem noch. Das lassen wir uns nicht nehmen, weil wir haben einen Grund zum Loben und zum Preisen. Für diejenigen, die schon gesund sind, kannst du preisen, weil du gesund bist und weil du vielleicht gesund geworden bist. Und derjenige, der noch nicht gesund ist, er soll den Herrn preisen für das, dass er seine Krankheiten an seinem Leib getragen hat und dass er deshalb auch gesund werden kann und dass er gesund wird und dass Jesus ihn heilen wird. Das ist auch derselbe Grund für Lobpreis. Okay.